Ich habe euch heute einen Text mitgebracht, der ist so ein Stück weit wie eine Wüste. Die meisten Texte in der Bibel, die so sind, sind Geschlechtsregister. Kaum einer liest sie gerne. Ich erwische mich oft, dass ich bei meiner Zeit der Bibel lese, manchmal auch gerne schnell mal weiterblätter, weil tatsächlich wir in unserer Kultur gar nicht so viel damit anfangen können. Wir wissen, dass es wichtig ist, aber wir können nicht so viel damit anfangen. Und der Text, den ich euch mitgebracht habe, der ist eigentlich in so einem Geschlechtsregister und er ist ein Stück weit wie so eine Blume in der Wüste. Man fühlt sich da und man liest und denkt sich, boah, was soll man denn da rausholen? Und auf einmal stellt man fest, da ist ja viel mehr drin, als man denkt. Ich würde sogar sagen, er ist wie ein Kaktus. Und man stellt fest, da ist so eine Kaktusfeige und die schnappt man sich und denkt sich, juhu, jetzt habe ich was Leckeres. Und dann beginnt die Hand zu jucken, weil man festgestellt hat, oh, das Ding muss man erstmal schälen. Und so sind auch manche Texte. Man muss erstmal tief graben, um rauszuholen, was die Frucht ist. Und ich möchte mit euch diesen Text lesen, der steht in 1. Chronik ab Kapitel 4. Es sind eigentlich die Verse 9 und 10, aber ich lese euch zwei Verse davor, damit ihr die Wüste auch sehen könnt. Dort heißt es, und Aschhut, der Vater Tekos, hatte zwei Frauen, Hella und Nahara, und Nahara gebar ihm Ahushum, und Hepha und Temni und Abashati. Das sind die Söhne des Nahara und die Söhne des Hels, Zerat, Jesut. Und so geht es immer weiter und weiter und weiter. Und da hat man schon die Hoffnung aufgegeben und dann kommt auf einmal unser Predigttext. Und dort heißt es, und Jabez war angesehener als seine Brüder. Zwar hatte seine Mutter ihm den Namen Jabez gegeben. Danke euch, ihr habt das einfach weitergeschaltet, sehr gut. Zwar hatte seine Mutter ihm den Namen Jabez gegeben, denn sie sagte, mit Schmerz habe ich ihn geboren. Aber Jabez hatte den Gott Israels angerufen und gesagt, dass du mich doch segnest und meine Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei und du das Übel von mir fernhielst, dass kein Schmerz mich treffe und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. So ein Namensregister, das ist vielleicht hilfreich manchmal, wenn man einen Namen sucht. So haben wir, als wir einen Namen gesucht haben für unser Kind, überall geguckt, wo findet man das? Und die Namen, die man hier so liest, die sind, glaube ich, nicht unbedingt vorteilhaft. Und der Name dieses Mannes ist Schmerz, Leid. Also sein Name bedeutet Schmerz. Was hat sich die Mutter dabei gedacht, ihren Sohn so zu nennen? Also das ist eigentlich gar nicht so schön. Wie kommt eine Mutter dazu, ihren Sohn Schmerz zu nennen? Stell dir mal vor, du läufst durch die Welt mit dem Namen Schmerz. Kommst um die Ecke und dann wird direkt mal ein Witz gemacht. Aua, schön, dass du wieder da bist. Es ist nicht schön. Und so mancher, denke ich, hat mit seinem Namen schon mal erlebt, dass es gar nicht so gut ist. Kinder, es können manchmal sehr, sehr grausam sein. Mein Name Isaak zum Beispiel, der Nachname, damit kann man einiges anstellen. Und das habe ich erlebt und es ist nicht so, dass man dann sagt, das ist gut. Und das Schlimme ist, bei uns sind Namen oft gar nicht so bedeutend. Manchmal habe ich das Gefühl, Eltern machen sich überhaupt gar keine Gedanken, was der Name bedeutet. Aber in der Bibel, in der hebräischen Kultur, haben Namen viel mehr Ausdruck. Zum Beispiel Jakob. Der Name Jakob, ich hoffe, hier ist kein Jakob unter euch, der bedeutet Betrüger. Und so war dieser Jakob sein Leben lang ein Lügner und Betrüger, bis Gott ihm einen neuen Namen gibt, Israel. Oder Salomo. Salomo heißt Frieden. Und tatsächlich gab es keine Zeit in Israel, wo länger Friedenszeit war. Salomo hat keine Kriege geführt. Also man könnte sagen, in der Bibel ist Nomen est Omen. Namen sind Programm. Umso schlimmer ist es, dass dieser Mann so heißt. Schmerz. Ich glaube, das ist nicht gut. Und er kommt zu diesem Namen, weil seine Mutter ihm den gibt. Und es kann nicht sein, dass das einfach eine normale Geburt war. Wir wissen, dass eine Geburt schmerzhaft ist. Und wenn es so wäre, dass das der einzige Grund ist, dann müssten wir alle mit diesem Namen rumlaufen. Tun wir zum Glück nicht. Also was ist passiert? Vielleicht war es ein uneheliches Kind. Vielleicht ist die Mutter bei der Geburt gestorben und ihre letzte Handlung war es, bevor sie stirbt, diesem Kind den Namen zu geben. So ist es übrigens auch bei Benjamin. Als er geboren wird, gibt seine Mutter ihm eigentlich einen anderen Namen. Dieser Name bedeutet eigentlich Sohn meines Leids oder Sohn der Totenklage. Und Jakob ändert ihn um in Benjamin, Sohn meiner Freude. Und Name ist Programm. Warum es so ist, wissen wir nicht. Aber es scheint tatsächlich, dass diese Frau irgendein Leid erfahren hat und ihr Sohn ist Ausdruck dieses Leides. Und dieser Junge, dieser Mann muss mit diesem Vorzeichen durch die Welt gehen. Und werden wir mal persönlich, wir haben bestimmt auch einiges, womit wir vielleicht durch die Welt gehen können. Ich habe gehört, vor kurzem hattet ihr einen Vortrag über Depressionen, danke. Vielleicht habt ihr jemanden in eurem Umfeld, der sowas erlebt oder vielleicht selbst mit einer Depression durch die Welt geht. Und das ist nichts, was man so mal eben abtut. Vielleicht hast du Schmerz und Leid in deinem Leben erfahren, wo du merkst, das macht mein Leben aus. Oder vielleicht ist es einfach nur unser Charakter, der uns immer wieder zur Stolperfalle wird, wo wir merken, es macht uns was aus. Oder manchmal, kennt ihr das, wenn man sagt, ah ja, ich weiß, warum der Mensch so und so ist, ich kenne seine Eltern. Ja, so sind wir halt. Und das kann unser ganzes Leben prägen. Und diesem Mann hat sein Name wahrscheinlich auch eine Weile geprägt, aber er macht was draus. Und interessant ist, dass er sich Gott zuwendet, er bittet. Und deswegen heißt die Predigt heute, das Gebet des Jabez über Bitten und Verstehen. Und er wendet sich Gott zu. Hier heißt es, er wandte sich dem Gott Israels zu und er bittet ihn. Und dann heißt es am Ende, und er bekam alles, worum er gebeten hatte. Und ich glaube, das ist für uns sehr, sehr wichtig, dass wir verstehen, sein Leben hat sich nicht geändert, weil er sich angestrengt hat und gesagt hat, so, jetzt verändere ich mich. Mein Name wird mich nicht mehr prägen, sondern ich mache es anders. Sondern er wendet sich dem Gott Israels zu. Und er bittet um all diese Dinge. Und interessant finde ich, oft sagen wir ja, dass wir für andere bitten sollen. Er bittet ja, es geht um ihn. Und da fragt man sich, ist das überhaupt ein gutes Vorbild, so zu beten? Wenn wir das Vaterunser beten, dann beten wir ja immer, gib uns, nicht mir. Aber mir scheint tatsächlich, dass das ein gutes Beispiel ist, denn wie können wir Segen sein, wenn wir keinen Segen erbitten und haben? Und er bittet hier für sich selbst, aber er bittet nicht irgendwelche egoistischen Dinge, sondern er bittet darum, dass der Segen Gottes auf ihn kommt. Und ich glaube, steht er nicht allein in der Bibel. Viele haben so gebetet. Jakob hat sogar total dreist gebetet, hat gesagt, wenn du mich versorgst, wenn du mir alles Mögliche gibst, dann wirst du mein Gott sein. Also da bitten die Menschen und kommen zu diesem Gott und sie erbeten sich etwas, und zwar Segen. Und so beginnt Jabez mit diesem Bitten, segne mich reichlich. Nicht nur ein bisschen, segne mich reichlich. Und wir wissen, dass Segen nicht immer gleichbedeutend ist damit, dass wir im Leben nichts Schlimmes erleben. Dass Gott uns wie auf einer Wolke durchs Leben wandern geht und dass uns nichts mehr geschieht. Wir wissen, dass auch wir Christen manchmal, trotzdem, dass wir gesegnet sind, Dinge erleben dürfen oder müssen, die nicht schön sind. So lesen wir zum Beispiel in Hebräer 11, Kapitel 11, dass dort der Schreiber sagt, die einen, die im Segen Gottes stehen, Da wurden sogar ihre Kinder wieder lebendig, weil sie gebetet haben. Und die anderen mussten sterben, weil sie nicht von Christus lassen wollten. Und sie sind für seinen Namen, für ihren Glauben gestorben. Und sowohl die eine Gruppe als auch die andere ist gesegnet. Also wir wissen, es bedeutet nicht einfach nur, wenn du Christ bist, wenn du Kind Gottes bist, wenn du gesegnet bist, dann ist alles gut. So ist es nicht. Und dennoch finde ich dieses Beispiel gut, dass er bittet, segne mich. Lass mich das erleben. Und ich glaube, das verlernen wir, wenn wir größer, älter werden, wenn wir reifer in unserem Glauben werden. Mein Sohn ist fast 3 und wenn wir im Auto fahren und wir lassen das Lied singen, mein Gott ist so groß, mein Gott und so weiter, dann gibt es eine Stelle, wo es heißt, nichts ist unmöglich meinem Gott. Und dann sitzt er immer da, er kann das noch nicht so gut mitsingen, aber er macht immer den hier. Nichts ist meinem Gott unmöglich. Und ich glaube, irgendwann verlernen wir ein Stück weit diesen kindlichen Glauben zu haben, meinem Gott ist nichts unmöglich. Ich habe viele Grenzen, aber meinem Gott ist nichts unmöglich. Und dieser Jabez, er betet so. Meinem Gott ist nichts unmöglich. Deswegen überbitten und verstehen. Er wendet sich ihm zu. Und mein Eindruck ist, dass wir das oft nicht tun. Das erste also ist, wende dich Gott zu. Und dann heißt es weiter, dort heißt es, und dass du mich reichlich segnest und meine Grenzen erweiterst. Also er bittet um etwas und sagt, dass du meine Grenzen erweiterst. Und ich glaube, dieses mutige Beten ist auch sehr, sehr wichtig. Segne mich reichlich. Und wir bitten oft nicht nur, dass Gott nicht nur unsere Grenzen erweitert, sondern wir leben nicht mal in unseren Grenzen. Kennt ihr das, dass wir gar nicht um viele Dinge beten, sondern es sind andere, die für uns beten. Als ich ungefähr 17, 18 war, hat mein Opa dann immer gesagt, ja Peter, wann willst du denn predigen? Damals hatte ich mit Glauben nicht so viel zu tun und ich habe gesagt, da kannst du lange warten. Nie werde ich das tun. Aber er hat nicht aufgehört zu beten. Und als ich dann in der Jugendgruppe war, hat der Jugendleiter mir immer wieder versucht, Aufgaben aufs Auge zu drücken, weil er etwas in mir gesehen hat. Er hat für mich gebetet und ich habe ihn oft enttäuscht, aber er hat nicht aufgehört zu beten, aber auch sich in mich zu investieren. Und ich glaube, das ist der einzige Grund, warum ich nach und nach in den vollzeitigen Dienst gekommen bin. Nicht, weil ich dafür gebetet habe, Gott, gib mir mehr, erweitere meine Grenzen, sondern ich wollte das alles gar nicht. Ich wollte nicht in dem leben, was Gott mir gegeben hat, wo er mich begabt hat, aber andere bitten dafür. Umso vorbildhafter finde ich, dass Jabez hier bittet, erweitere meine Grenzen. Wir alle sind unterschiedlich gesegnet. Der eine mit einem Talent, mit 2, mit 5, aber es heißt, der seinen Dienst treu tut, er macht alles richtig. Und ich glaube, das ist für uns sehr, sehr wichtig, dass wir dort ins Beten kommen und sagen, Herr, hilf mir, in dem zu leben, wo du mich begabt hast. Aber auch gerne dafür beten, Herr, erweitere meine Grenzen. Nur dazu braucht es erst eben dieses Leben darin. So ermutigt Paulus zum Beispiel den Timotheus und sagt, entfache das wieder neu, was Gott dir eigentlich gegeben hat und worin du nicht lebst. Also Gott gibt uns wirklich viel. Wir haben aber nicht, weil wir nicht beten. Wir haben vorhin gesungen, wer bittet, dem wird gegeben. Das dürfen wir tun. Wir dürfen diesem Beispiel folgen. Herr, segne mich reichlich. Erweitere meine Grenzen. Und das finde ich sehr, sehr ermutigend. Und er betet weiter und sagt auch, dass deine Hand über mir sei. Und dieses die Hand sei über mir, das ist ein Ausdruck dafür, dass die Macht Gottes mit ihm ist. Also die Hand bedeutet immer, Gottes Handeln sei über jemanden. Und im Leben wird das unterschiedlich sichtbar und jeder geht damit anders um. Es gibt da zum Beispiel einen Esra, der bittet darum und dann sagt er seinem König, die Hand Gottes ist über uns. Und dann sagt er seinem Volk, die dann durch die Wüste ziehen müssen, einen ziemlich weiten Weg, der auch gar nicht so ungefährlich ist, sagte, wir ziehen jetzt daher. Und ich habe dem König gesagt, Gott ist mit uns. Das wäre für ihn wie Gotteslästerung, jetzt zum König zu gehen und sagen, König, kannst du uns Geleitschutz geben? Das sagt, ich kann das nicht, weil die Hand Gottes über mir ist. Ein anderer, das ist Nehemia, das ist eigentlich sein Zeitgenosse, er geht genau anders damit um. Er sagt, ich habe dafür gebetet, dass die Hand Gottes über mir ist und jetzt mit dieser Haltung gehe ich zum König und bitte ihn darum, dass er mir alles gibt, damit ich die Stadt wieder aufbauen kann, die Mauern. Zwei Männer, die sagen, die Hand Gottes ist über mir, aber sie gehen damit anders um. Und wir sind tatsächlich auch unterschiedlich und die Hand Gottes, die über uns ist, wir gehen damit anders um, aber das Wissen darum ist, Gott gibt uns mehr. Wenn wir darum bitten, seine gute Hand, seine Macht ist über uns. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für uns. Das heißt, bitte mutig. Und interessant ist, dass es dort heißt, und Gott ließ kommen, worum er gebeten hat. Und wichtig ist auch, dass wir lernen, in der Antwort Gottes zu leben. Er hat alles bekommen, worum er gebeten hat. Ich habe eingangs gesagt, es ist nicht gleichbedeutend mit, Gott gibt uns ein einfaches, leichtes Leben. Als 2009 mein Vater verstarb, das ging relativ plötzlich, dem ging es tagsüber irgendwie schlecht. Meine Mutter hat einen Krankenwagen gerufen und sie haben ihn mitgenommen. Und im Krankenhaus, im Aufzug, stellt meine Mutter fest, mein Vater ist tot. Und die Menschen, die dabei waren, die haben es nicht mal gemerkt. Sie sagt, er ist tot und die drehen sich um und tatsächlich, er liegt da und ist tot. Und ich glaube, meine Mutter hat nicht nur gerufen, sie hat geschrien zu Gott. Und es war nicht nur einmalig, sondern sie hat dieses Leid eine ganze Weile begleitet. Und niemand aus unserer Familie hat gebetet dafür, Herr, nimm uns unseren Vater. Und ich glaube, dass dieses Leid hat meine Mutter geprägt. Und dennoch wusste meine Mutter, dass Gott da ist, dass seine Hand über uns ist. Das heißt, das Thema überbitten und verstehen, manchmal ist es eben so, dass Gott uns auch an Orte führt, in Lebenssituationen hineinführt, wo wir nie hin wollten. Dass wir als Christen Leid und Schmerz erleben, das wollen wir selbst nicht. Dafür entscheiden wir uns nicht. Aber wenn wir glauben, dass unser himmlischer Vater ein guter Gott ist, der uns wirklich liebt, der wirklich Gutes für uns im Sinn hat, dann wollen wir auch das aus seiner Hand nehmen und dann eben in dieser Antwort Gottes leben. Das heißt, bitten, überbitten und verstehen bedeutet, irgendwo zu sein, wo wir nicht verstehen, warum Gott so handelt, aber zu wissen, dass wir einen liebenden Vater haben. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht, was du durchmachst. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussah oder wie es aussehen wird. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du dich diesem lebendigen Gott zuwendest. Wie Jabez, der sagt, mein Leben steht unter keinem guten Stern. Ich bin ein Kind des Schmerzes. Aber ich wende mich Gott zu und ich bitte und bete mutig. Und deswegen möchte ich dich auch heute ermutigen, bete mutig. Egal, wo du stehst, egal, aus welcher Familie du kommst, egal, was für einen Charakter du vielleicht hast, der dir immer wieder ein Stolperstein ist, wir dürfen mutig beten, denn Gottes gute Hand wird über uns sein. Aber ich möchte dich auch ermutigen, lebe in der Antwort Gottes. Das bedeutet nicht unbedingt, dass du nicht fragen darfst, Herr, warum? Aber manchmal gibt Gott eben keine Antwort darauf. Und dass wir sagen, wenn du das zulässt, Gott, du als mein liebender Vater, dann will ich darin leben. Das ist nicht so einfach. Aber das Neue Testament sagt uns, in Jesus Christus ist uns alles geschenkt. Sowohl zur Rettung, dass wir vor Gott heilig sind, gerecht sind, als auch, dass wir ein Leben führen, das dem Willen Gottes entspricht. Und mir scheint, dass die Christen, die Leid erleben, die im Leid leben und wirklich in der Antwort Gottes leben, das größte und hellste Licht sind in dieser Welt. Und wiederum scheint mir, dass ich, dem es wirklich gut geht, ganz oft nur ein ganz kleines Licht bin. Das bedeutet es für uns als Christen, dass wenn wir in dieser Antwort leben, dass nicht nur wir uns mit der Situation anfreunden können, also in dem Sinne, dass wir sagen, ich glaube, dass mein himmlischer Vater ein guter Vater ist, sondern dass wir auch sagen, und darum, aus diesem Grund kann ich Licht sein. Meine Cousine, ihre Tochter war 6 Jahre alt, als sie am Krebs gestorben ist. Und auf der Beerdigung waren alle ihre Ärzte, alle diese Krankenschwestern, alle, die sie begleitet haben, waren dort. Und zwar nur aus einem Grund, weil sie erlebt haben, wie dieses kleine Mädchen mit der Krankheit und mit dem Tod umgegangen ist. Ihre einzige Sorge war es, aber Mama, wie lange soll ich denn da oben warten, bis ihr auch kommt? In der Antwort des Herrn zu leben, wird nicht nur euch verändern, nicht nur euer Leben verändern, es verändert die Welt. Dazu möchte ich euch ermutigen. Lebt in der Antwort des Herrn, betet mutig und wendet euch vor allen Dingen ihm zu. Amen.